HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Imke Turner. Heute geht's nach Schweden und darum sage ich hey.
Die Schweden haben alles anders gemacht als ihre Nachbarländer im Kampf gegen das Coronavirus.
Man braucht keinen kompletten Lockdown. Wir haben gezeigt, dass man auch mit sanfteren Methoden das Virus in den Griff bekommt.
Wir werden Midsommar nach Corona-Art feiern, mit Abstand. Das ist wichtig. Aber man darf nicht aufhören zu leben.
Den Preis für dieses gesellschaftliche Experiment bezahlten vor allem Menschen in den Altenheimen.
Wir haben uns die Augen ausgeheult. Wir konnten nur per Telefon Abschied nehmen von meinem Vater. Wir hatten zu wenig Intensivbetten, zu wenig Medikamente. Jeden Tag gab es irgendwelche neuen Regeln, wie man sich schützen soll als Arzt. Nur weil wir nicht genügend Schutzausrüstung hatten. Es sind düstere Zahlen, aber möglich, dass es das wert war, wenn wir in 2 Jahren Bilanz ziehen.
Wir hatten noch nie so gesunde Kinder wie in der letzten Zeit. In der Schule haben wir ja sonst ständig irgendwelche Krankheiten. Aber jetzt sind alle mit dem kleinsten Schnupfen zu Hause geblieben.
Seit kurzem ist Schweden als letzter EU-Staat kein Corona-Risikogebiet mehr.
Ja, das sind gute Nachrichten. Wir freuen uns auf ganz viele, die uns jetzt auch wieder besuchen können. Toll, dass jetzt wieder gereist werden darf.
Ja, wir sind in Schweden heute, wenn auch nur akustisch, mit dem Tag auf Weltreise in HR2 Kultur. Eine Weltreise, die deutlich anders ist als in den Jahren zuvor. Denn überall begegnet uns das gleiche Thema. Und in Schweden natürlich besonders, wo man es anders gemacht hat als im überwiegenden Rest Europas. Bevor ich mit ARD-Korrespondent Carsten Schmiester über die Erfahrungen mit dem schwedischen Sonderweg in Sachen Corona spreche, lässt Sophie Donges ihre Ereignisse und ihre Erfahrungen Revue passieren.
13. März, Europa macht dicht.
Dänemark schließt die Grenzen, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls zu. Die anderen skandinavischen Länder ziehen nach. In Schweden passiert nichts dergleichen. Nur Veranstaltungen ab 500 Menschen werden verboten.
19. März, Afterski-Partys in Schweden.
Die Skisaison läuft gut. Etwa 25.000 Touristen sind allein in der Region Sälen im Skiurlaub. Auch wenn inzwischen bekannt ist, dass Ischgl ein Corona-Herd in Europa war, darf hier noch weiter gefeiert werden. Erste schwedische Mediziner melden sich zu Wort und kritisieren diese Entscheidung. Hinter der Grenze ein ganz anderes Bild. In Norwegen sind die Lifte abgeschaltet, die Pisten verwaist. Am Ende stehen auch in Schweden die Lifte still, aber erst Anfang April.
16. April. Schweden erwartet Herdenimmunität.
Staatsepidemiologe Tegnell ist optimistisch. Eine gewisse Durchseuchung der Gesellschaft sei tolerierbar, sagt er. Gleichzeitig gibt es schlechte Nachrichten aus Stockholm. In jedem dritten Altenheim gibt es Corona-Infektionen. Trotz eines Besuchsverbots konnten die alten Leute nicht geschützt werden.
15. Mai. 22 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisieren den schwedischen Weg.
Von einer Herdenimmunität sei man weit entfernt, schreiben sie in einem Beitrag für die größte Tageszeitung in Schweden. Sich darauf zu verlassen, sei eine gefährliche Strategie. Sie fordern ähnliche Maßnahmen wie in anderen Ländern. Nur Empfehlungen auszusprechen, reichen nicht aus.
4. Juni. Gesundheitsbehörde gesteht Fehler ein.
Man hätte manches anders machen müssen. Insbesondere sei es nicht gelungen, die Alten ausreichend zu schützen. Gleichzeitig nehmen Neuinfektionen drastisch zu. Staatsepidemiologe Tegnell prognostiziert, dass das nur mit der ausgeweiteten Testkapazität zusammenhänge. Anfang Juli gehen die Zahlen tatsächlich zurück. 2 Wochen später hebt das Auswärtige Amt in Berlin die Reisewarnung für Schweden auf.
Tja, fast rechtzeitig für spontane Sommerferien. Eine große Skandinavien-Rundreise geht aber immer noch nicht, weil Norwegen und Finnland nur unter bestimmten Voraussetzungen Reisende, die vorher in Schweden waren, ins Land lassen. Carsten Schmiester in Stockholm, wie gehen die Schweden jetzt damit um, sowas wie, das Wort stammt nicht von mir, der Paria-Staat Skandinaviens geworden zu sein?
Sie gehen damit relativ gelassen um. Gerade Freitag hat Sveriges Radio eine Untersuchung veröffentlicht des Svenska Institutet. Das ist so eine Art Regierungsbehörde, die sich ums Image Schwedens im Ausland kümmert, das aber auch untersucht. Die haben in 12 Sprachen geguckt, wie wird eigentlich über uns berichtet und haben zwar festgestellt, großes Interesse ist da, aber, Zitat wörtlich, es wird faktengestützt und neutral über uns berichtet und Sorgen ums Image macht man sich auch nicht, denn die Erkenntnis der Vergangenheit hat gezeigt, Schweden hat ein sehr gutes Image, hat also ordentlich Kredit, und Images ändern sich einfach nicht so leicht. Das macht sie einigermaßen gelassen. Allerdings wird hier natürlich schon jede einzelne Grenzöffnung bejubelt. Als Deutschland sagt, Schweden ist kein Risikogebiet mehr, wurde das besonders gewertet natürlich, weil Deutschland ein großes Land ist, traditionell eng verbunden mit Schweden, gerade was Urlaub angeht. Aber ansonsten haben sie sich eingerichtet und machen den Urlaub dann halt zu Hause. Das heißt jetzt nicht mehr Semester, Urlaub auf Schwedisch, sondern Hemester, also zu Hause. Und sie sind ja Pragmatiker, sie kommen damit klar.
Finden sie eben auch zu Hause schön. Ja, apropos Image, die Zahlen sind hoch. Vielfaches im Vergleich zu anderen skandinavischen Staaten. Ist jetzt der Staatsepidemiologe Anders Tegnell immer noch Held des Tages, dessen Konterfei auf T-Shirts getragen wird?
Es hat sich sogar jemand das Porträt tätowieren lassen. Das sind dann so diese kleinen Geschichten, die in den Medien groß hochgespielt werden. Ich glaube, er war nie ein Held und er ist es jetzt auch nicht. Er ist einfach eine Ikone schwedischer Gelassenheit, auch Überzeugter des eigenen Richtigtuns. Er ist ja wirklich nie von seinem Weg, und es ist de facto sein Weg, weil hier die Behörden sehr, sehr mächtig sind, abgewichen, und hat immer gesagt, es ist tatsächlich zu früh zu beurteilen, ob wir Erfolg hatten oder nicht. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass der schwedische Weg ja so entspannt nicht war. Es wurden relativ schnell dann doch auch Kontrollen in Restaurants durchgeführt, die Zahl der Veranstaltungsteilnehmer auf 50 begrenzt. Es gab und gibt immer noch ein Besuchsverbot für alte Leute in den alten Wohnheimen. Und er sagt ganz einfach, wir haben versucht, und das ist eine sehr schwedische Tradition, die Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft, ich glaube aber wichtiger eigentlich die Gesellschaft, so wenig wie möglich in ihrem ruhigen Ablauf zu stören.
Aber gerade aus den ersten Tagen des Lockdowns in Europa haben wir alle noch die Bilder vor Augen, wo wir dann mit Sehnsucht auf Schweden geschaut haben, von Leuten in Straßencafés, die da die Frühlingssonne genießen, als wäre alles normal. Und die Wirtschaft in Deutschland hat auf Rücknahme der Maßnahmen nach schwedischem Beispiel gedrängt. Zu Recht, also die schwedische Wirtschaft. Ist sie besser durch die Krise gekommen als andere?
Nein, das ist sie nicht. Das ist nämlich eine sehr exportorientierte Wirtschaft. Und wenn es den Kunden schlecht geht, geht es also auch den Lieferanten schlecht. Das wurde sehr, sehr schnell klar. Was hier ganz gut gelaufen ist, ist halt in der Gastronomie war es nicht ganz so schlimm. Im Tourismus haben wir dann sehr schnell gemerkt, als die Deutschen anfingen, die von ihnen gebuchten Sommerhäuser zu stornieren, waren die innerhalb von Minuten weg und an Schweden vermietet. Mit der kleinen besonderen Feinheit, dass Deutsche, die zu kurz storniert hatten, zumindest einen Teil der Miete zahlen mussten und die Vermieter von den Schweden, die dann reingegangen sind, nochmal die Miete kassiert haben. Aber unterm Strich, natürlich hat die schwedische Wirtschaft gelitten. Die Fluggesellschaft SAS, bei Volvo, überall die großen Unternehmen haben auch Leute freigesetzt. Es gibt noch sehr, sehr viele in Kurzarbeit. Das läuft aber auch hier bald aus. Und Experten sagen, spätestens dann wird es hier doch noch ein böses Erwachen geben, weil eben danach keine Arbeit mehr da ist. Und dann wird die Zahl der Arbeitslosen steigen.
Exporte sind das eine. Hat die Kauflust der Schweden auch gelitten wie in anderen Ländern?
Ja, die hat gelitten. Aber ich glaube auch nicht so extrem. Ich war selber immer wieder unterwegs natürlich, so ein bisschen gefangen in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite natürlich auch durch die Berichte meiner Kinder aus Berlin zu wissen, wie sich Deutschland gerade anfühlt und durchaus sich beim Genießen des Hierseins zu ertappen, umgekehrt aber sofort ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Leute haben weiter eingekauft, nicht in den Mengen, aber der Handel ist hier nicht zusammengebrochen.
Sogar das Königshaus beklagt große Verluste, ist heute zu lesen, weil niemand mehr kommt, ihre Schlösser zu besichtigen.
Damit müssen die fertig werden. Aber ich glaube, wer so viel Millionen hat, geschätztes Vermögen, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren 800 Millionen, so genau weiß man es nicht. Da sind noch Reserven, glaube ich, gerade bei denen.
Also seit 2 Wochen dürfen Deutsche jetzt wieder sich nach Schweden trauen, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen. Ist das im Stadtbild von Stockholm schon zu sehen?
Nee, ich bin ganz überrascht. Ich arbeite selber ja freiwillig weiter im Home-Studio sozusagen, etwas südöstlich von Stockholm, so 12 Kilometer weg. Jetzt bin ich gerade ins Studio gefahren. Stockholm ist im Sommer eigentlich nicht leer, sondern es findet ein Bevölkerungswechsel statt. Alle Stockholmer gehen auf ihre Landsitze, auf ihre Sommersitze, in die Häuser, und ja, viele, viele Deutsche zum Beispiel sind dann hier in der Stadt. Jetzt ist sie leer. Das fällt hier auf, wenn man am Strandwegen ist oder auf Jörgården, wo die großen Museen sind. Da steht normalerweise eine Hotdog-Bude an der nächsten. Touristen sind da und fotografieren. Jetzt ist gähnende Leere. Das finde ich bedrückend. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass die Stadt tatsächlich leer ist. Eine Hoteliers-Fachverbandsfrau hat erklärt, im Moment die Auslastung etwa bei 15%. Normal um diese Jahreszeit wären 75%.
Wir haben beim Tag auf Weltreise von Korrespondenten gehört, die zu Hause eingeschlossen waren, wie alle im Land, aus dem sie berichten. Andere, die aus der Ferne arbeiten mussten oder müssen, weil sie gar nicht mehr einreisen dürfen. Sie, Carsten Schmiester, haben gesagt, sie sind freiwillig zu Hause geblieben im Home-Studio. Wie ist es Ihnen ergangen?
Das ist eben ein ganz verrücktes Gefühl, wenn man eigentlich die Freiheit hätte, sich zu bewegen. Aber weil man eben nicht in dieser Kultur groß ist und dem Herrn Ticknell nicht ganz so vertraut, vielleicht, wie seine Landsleute sagt, es ist sicherer, wir beschränken unsere Sozialkontakte. Das betrifft meine Frau natürlich auch. Wir haben also ein paar Freunde, von denen beispielsweise zwei Corona gehabt haben oder Covid-19 jetzt gehabt haben. Seitdem treffen wir sie wieder. Wir fahren nicht in die Stadt. Wir bleiben in diesem kleinen Vorort und haben das Privileg, dass es dort einigermaßen grün ist und man rausgehen kann. Wir gehen einkaufen spät abends. Die Supermärkte haben hier teilweise bis 23 Uhr auf, auch am Sonntag. Da kann man wirklich abends um 9 mal hin, dann ist es leer und man muss nicht Slalom fahren um die sorglosen Schweden, die natürlich keine Maske tragen, weil es hier keine Maskenpflicht gibt. Und ich trage auch keine, weil wenn man hier eine Maske trägt, man sehr schnell als Kranker angesehen wird und dann durchaus auch bepöbelt wird, wieso man überhaupt rausgeht. Also da ist einiges anders hier und wir fühlen uns in einem nicht goldenen, aber in einem grünen Käfig in unserem Fall. Wir können raus in die Natur, das ist schön, aber wir können nicht unter Menschen.
Sie sind auch zuständig für die anderen skandinavischen Länder. Die können Sie im Moment auch nur virtuell bereisen, oder?
Das ist richtig. Ich könnte immer noch nicht nach Dänemark.
Weil Sie ja in Schweden leben. Ja.
Richtig, ich bin ja sozusagen technisch gesehen Schwede und komme nicht aus den Regionen in Schweden, für die Dänemark und Norwegen sich jetzt geöffnet haben. Stockholm ist halt Corona Central hier in Schweden. Hier sind die meisten Fälle, hier hat es die meisten Toten gegeben. Hier wird diese Sperre auch am längsten dauern. Das ist für Korrespondenten eine starke Einschränkung, weil ich einfach nicht mich frei bewegen kann. Das gilt für unsere Fernsehkollegen ganz genauso. Wir haben aber ja Gott sei Dank in diesen Ländern Leute, die sehr eng und vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir zusammen uns austauschen können. Das heißt, wenn ich wissen muss, wie fühlt sich Kopenhagen gerade an, dann habe ich da eine sehr nette Kollegin namens Ricke und die erzählt mir das.
Auch die schwedische Wirtschaft hat gelitten, haben wir gehört, eben von Carsten Schmiester. Was unabhängig von der Konjunktur funktioniert, das ist der Export von Krimis. Nordic Noir erfreut sich seit den Tagen von Cheval Vallö ungebrochener Beliebtheit hierzulande. Wobei das, was der Historiker Peter Englund ganz aktuell auch dazu beiträgt, kein Produkt einer besonders dunkel blühenden Fantasie ist. Er rekapituliert ein Verbrechen des Jahres 1965 und zeichnet dabei ein Bild eines anderen Schweden. Mord in der Sonntagsstraße.
Nicht nur Polizisten drängten sich auf dem kurzen Abschnitt des Sonntagswegen. Schon bald erschienen zahlreiche Journalisten, darunter Fotografen mit Teleobjektiven. Einige der bekanntesten Kriminalreporter in Stockholm waren ebenso vor Ort wie Mitarbeiter von Aktuellt, der einzigen Nachrichtensendung des einzigen schwedischen Fernsehsenders. Einer der in dem Reihenhaus arbeitenden Kriminaltechniker sagte, sie sind wie besessen. Sobald man sich einem Fenster nähert, sind sie schon mit ihren Kameras da. Der Mord war an sich schon eine Sensation. Junge Frau in ihrem eigenen Bett tot aufgefunden, etc. Doch auch dem Ort, an dem die Tat stattgefunden hatte, kam eine gewisse Bedeutung zu. Trotz seiner idyllischen Anmutung hatte Höckarängen einen erstaunlich schlechten Ruf. Nicht nur Schwedens ökonomische Statistik wies nach oben, sondern auch die Kurven, die zur Anzeige gebrachten Verbrechen darstellten. Eine Tatsache, die Politiker und andere Besserwisser nicht begreifen konnten. Müsste angesichts eines derart fantastischen Wohlstandes nicht die Kriminalität die gleichen erfreulichen Anzeichen für einen Rückgang aufweisen, wie zum Beispiel die Zahl der Alkoholiker und Sozialhilfeempfänger? Draußen in Höckarängen hatten Sachbeschädigungen, Kleinkriminalität, Bandenkriege und andere Probleme derartige Ausmaße angenommen, dass sich die Behörden zeitweise gezwungen sahen, dort dauerhaft Polizei zu stationieren. Andere wiederum reagierten mit heftigen Ausbrüchen sprachlicher Kosmetik. Das Viertel sollte umbenannt werden. Dass bestimmte Bereiche der Innenstadt zwielichtig, heruntergekommen und gefährlich waren, war eine Sache. Gamla Stan wurde als unmodern und schmutzig betrachtet und war schon seit langem ein Unterschlupf für Diebe und Trunkenbolde. Dort zu wohnen war nichts, womit man sich brüstete, und Touristen blieben der Gegend fern. Nun zog das Viertel darüber hinaus auch noch einen neuen und unbekannten Typus menschlicher Wracks an, die Drogensüchtigen. Sie trafen sich dort in den zahlreichen Fixerhöhlen, um Pumpenpartys abzuhalten, sich also Drogen zu spritzen. Diese Begriffe waren genauso neu wie die dazugehörigen Phänomene. Die Anführungszeichen waren in der Tagespresse häufig anzutreffen. Kein Wunder, dass immer noch Pläne existierten, große Teile dieses Stadtteils, dessen Bebauung vielfach aus dem Mittelalter stammte, einfach abzureißen.
Aus diesen Plänen, die Peter Englund in seiner Geschichte eines Verbrechens beschreibt, wurde glücklicherweise nichts. Und so kann Stockholm heute, bis auf wenige Ausnahmen, mit einer unverwüsteten Innenstadt erfreuen. Aus dem Sommer 1965 zurück ins Jahr 2020. Auch wenn vieles anders ist in diesem Jahr, einige Konstanten sind geblieben. Und dazu zählen zwei Sommer-Highlights, die zum Sommer in Schweden seit Jahrzehnten einfach dazugehören. Carsten Schmiester hat uns dazu schon vor unserem Gespräch heute einen Blick auf den Jahrgang 2020 geschickt.
Die Melodie hat etwas wunderbar Zeitloses, unverändert seit 1959.
Så är det äntligen dags att presentera 2020 års sommarvärdar i Sveriges Radio.
Es ist endlich wieder Zeit, die Gäste dieser Sendung zu präsentieren für das Jahr 2020. Die Sendung heißt kurz Sommar oder genauer Sommar i P1, der Sommer bei P1, einem der öffentlichen Radioprogramme. Eine Frau oder ein Mann führt anderthalb Stunden lang durchs Programm, erzählt von sich und allem, was sie oder ihn bewegt, auch privat und spielt dazu selbst ausgewählte Musik. Zwei Monate lang zwischen dem Mittsommerfest und Mitte August, immer mittags ab 13 Uhr, neuerdings auch online vorzuhören, manchmal sogar auf Englisch. Gäste sind schwedische Politiker, Sportler, Wissenschaftler, Künstler. In diesem Jahr und gleich am ersten Tag war Greta Thunberg dran, als Sommarpratare von Sommar und Att prata sprechen. Das Erste, was ich sehe, als ich das UN-Gebäude betrete, ist Roxy, meine Hündin. Ein Bild von uns beiden ist auf eine große Leinwand projiziert als Teil einer Kunstausstellung. Als ich ihre braunen Augen sehe, fühlt es sich beinahe so an, als sei sie hier mit mir. Und plötzlich wird mir klar, wie sehr ich sie vermisse. Klimaaktivistin Greta war prima, auch in ihrer Radiosendung. Die Einladung dazu gilt in Schweden übrigens als eine Art medialer Ritterschlag. Du hast wirklich etwas zu sagen. So wie Anders Tegnell, der Staatsepidemiologe und entscheidende Mann hinter dem angesichts hoher Todeszahlen nicht mehr unumstrittenen, entspannten schwedischen Weg durch die Corona-Krise. Dazu äußerte er sich in seiner Sendung. Das hat zu großer Trauer geführt und wird wahrscheinlich das sein, an das sich viele erinnern. Ich wünschte, dass wir die Älteren besser hätten schützen können. Natürlich wünschte ich auch, dass wir noch deutlicher gewesen wären und unsere Warnung noch mehr erreicht hätte. Die hohen Todeszahlen in Schweden sind furchtbar und hätten vermieden werden können. Tegnell hatte diesen für ihn so schwierigen Auftritt zugesagt, weil er die Sendung schon als Kind mochte. Eine Sendung, die viele Schweden ebenso im Herzen tragen wie die Stockholmer ihre Stadt und dieses Lied. Stockholm in meinem Herzen heißt es da auch und es steht für das andere Kulturhighlight des schwedischen Sommers, das ebenfalls zuerst im Radio gesendet wurde. Allsång på Skansen. Ein Abend mit gemeinsamem Singen und Tanzen im Freilichtmuseum Skansen mitten in der Hauptstadt. Diese Sendung wurde schon 1935 erfunden und wird seit 1979 im schwedischen Fernsehen übertragen. 8-mal im Sommer. Immer dienstagabends. Es ist die größte Sommerproduktion des Senders SVT mit durchschnittlich 1,7 Millionen Zuschauern. Das entspricht in Schweden einem Marktanteil von 60%. Produzent Per Rodelius weiß, warum eine so alte Idee immer noch funktioniert. Wir Schweden sind Chorsänger. Wir singen oft und gerne und darum geht's bei Allsång. Das Publikum kommt, um mitzusingen und das ist einfach super. Neben traditionellen Volksliedern gibt es auf der Bühne längst auch einen ziemlich wilden Stilmix. Pop, Rock, Rap, Jazz, auch mal was Ruhigeres. Hier passt plötzlich zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Stefan und Zilla waren im vergangenen Jahr unter den an guten Abenden bis zu 25.000 Live-Gästen und natürlich begeistert, weil es volksnah ist, draußen stattfindet und gute Musik bietet, so Stefan.
Ja, det är väl det här folkliga, tror jag. Ja, utomhus, att det är bra musik.
Ja, många bra artister och fin miljö här på Skansen.
Och Zilla ergänzte, hier gibt es so viele gute Künstler und eine tolle Atmosphäre. Also doppelt Tack, zweimal Dankeschön, liebes schwedisches Radio für zwei Traditionen, ohne die dem Sommer in Schweden etwas Wichtiges fehlen würde. Sommar IP1 zum Nachdenken und Mitfühlen und Allsång zum Mitsingen. Auch wenn das in diesem Jahr Corona-bedingt nur im Fernsehen und ohne Publikum passiert, Aber im nächsten Jahr, das hoffen alle, wird es wieder so sein wie immer.
Und Alsong Postkansen, Carsten Schmiester in Stockholm, das ist wie eine Utopie. Das vereint tatsächlich immer noch Generationen. Wie kann das sein?
Das hat, glaube ich, wirklich mit der tiefen Verwurzelung von Musik zunächst einmal, nicht von bestimmten Musikstilen oder Richtungen in den Schweden zu tun. Hier wird großer Wert gelegt auf Musikerziehung, Musikunterricht in den Schulen, auf Förderung von Talenten. Hier gibt es eine Atmosphäre, die auch duldet, dass Leute Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Da gehen wir schon so ein bisschen in die Musikindustrie. Das hat mir mal einer im Umfeld des Eurovision Song Contests erzählt. Den jungen Leuten, die werden nicht unter Druck gesetzt, als Hitmaschinen sofort zu funktionieren, sondern sie können sich aufbauen, sie können sich auch mal irren, sie können die Vorentscheidung zum Beispiel zu diesem Song Contest auch mal nicht gewinnen und sind dann nicht am Boden zerstört. Sie haben es gelernt im Sommer mit ihren Eltern und ihren Großeltern, um die Maisstangen beim Midsommerfest zu hüpfen und allerlei Lieder zu singen. Sie mögen Klassik, sie mögen Pop, sie mögen ABBA, die ganz wichtig waren hier, und sie mögen vor allen Dingen den Gesang, glaube ich, als Brücke, denn Schweden reden ja nicht so wahnsinnig viel miteinander. Sie sind ja eigentlich sehr distanzierte Menschen. Und Musik ist so einer dieser Schlüssel, der sie dann aufmacht. Dann ist es entschuldigt, wenn man den anderen vielleicht sogar anfasst mal oder anlächelt. Und man singt, und das ist eben bei Skansen so, einfach völlig losgelöst. Und dann ist es wirklich zweitrangig, was man da singt.
Und man braucht ganz offensichtlich die Musik nicht, um sich abzugrenzen von Erwachsenen, von Andersdenkenden.
Auch, aber nicht nur. Also wenn sie denn unter sich sind, dann wummern die besser. Aber wenn Oma dabei ist, dann wird eben auch mal ein Volkslied gesungen. Das finde ich total schön. Eigentlich, ich kenne das so aus meiner Heimat, nicht so aus Norddeutschland. Aber es funktioniert. Und das ist eben auch wieder typisch schwedisch. Sie sind pragmatisch und richten sich auch nach der jeweiligen Situation.
HR2, der Tag auf Weltreise, heute mit Carsten Schmiester in Schweden. Und der Name ist eben schon gefallen, ohne den eine Stunde aus Schweden nicht sein darf in dieser Zeit. Greta Thunberg. Seit jetzt 101 Wochen streikt sie für den Klimaschutz, wenn auch zuletzt nicht mehr ganz so sichtbar. In Deutschland polarisiert dieser Name extrem, gibt Anlass für die schlimmsten Hasstiraden. Wie ist das in Schweden?
In Schweden nicht so, weil Hass ist nicht wirklich schwedisch. Es gibt Kritik an ihr, aber die ist leise. Es gibt eigentlich niemanden, der ernsthaft das in Frage stellt, was sie sagt und was sie fordert. Und dann gibt es diesen Effekt, dass man natürlich als kleines Schweden doch recht stolz ist auf Greta, auf die Tatsache, dass ein so junges, 17-jähriges Mädchen es schafft, der Welt mal den Spiegel vorzuhalten, dass die sich hinstellt bei den Vereinten Nationen, natürlich starke Worte findet, das wird ihr zugestanden, aber sie gilt so als ein neuer Repräsentant des nicht nur guten Schwedens, sondern auch des besseren Schwedens. Das ist sowohl die Stärke dieses Landes aus meiner Sicht, als auch ein bisschen die Schwäche. Sie sind schon sehr davon überzeugt, den richtigen Weg zu kennen, was Menschenrechte angeht, eben auch was Umweltschutz angeht. Und da ist sie so die Galionsfigur. Man war selber, glaube ich, von der Wirkung völlig überrascht, aber man nimmt sie gerne wahr.
Ja, und dank Greta Thunberg wieder an der Spitze der Bewegung Schweden. Mhm. Schon eine tolle Sache. Ja, die CO2-Steuer zum Beispiel, die gibt es seit bald 30 Jahren in Schweden. Es geht also, das haben sie bewiesen da.
Es geht, weil man das damals ziemlich geschickt gemacht hat. Man hatte nämlich bei der Einführung der CO2-Steuer gleichzeitig andere Steuern gesenkt, sodass eigentlich bei den Leuten auf dem Konto genau dasselbe da blieb, was auch vorher da war. Nur die Schichtung war andersrum und Steuern sind ja eh hier relativ hoch. Das haben die Leute akzeptiert und das ist dann einfach auch nie wieder ernsthaft hinterfragt worden, wobei man schon, ich habe da mehrfach darüber berichtet, sagen muss, es gibt nach wie vor Ausnahmen, wenn ich mich recht entsinne, war die Berufsfliegerei eine Ausnahme und auch die Reedereien haben bestimmte Erleichterungen, also gerade die auch von Greta als doch bedeutende Luftverschmutzer angeprangert werden, die sind nicht ganz so hart betroffen.
Grüne Themen haben inzwischen fast alle Parteien, in Deutschland jedenfalls im Programm, ist das in Schweden auch so?
Ja, das ist so. Was hier lustig ist oder aus Sicht der Partei wahrscheinlich gar nicht so lustig ist, dass die Grünen selber hier nicht so stark sind. Die sind irgendwo im mittleren einstelligen Bereich, 4-5%, mussten beim letzten Mal um den Einzug in den Reichstag zittern, einfach weil sie es nicht geschafft haben, ihr Profil so zu schärfen und weil sie in der Asyldebatte damals 2015 aus Sicht ihrer Kritiker ihre Grundsätze verraten haben und die Verschärfung mitgetragen haben. Sie sind ja an der Regierung beteiligt, aber es sind, glaube ich, alle Parteien eingestiegen auf dieses Thema. Es gibt jetzt gerade ganz frisch eine Diskussion, die von den Moderaten und den Liberalen losgetreten wird, die ein bisschen waberte schon, auch im Übrigen im Fahrwasser von Greta Thunberg. die jetzt sagen, unser Beschluss, die Zahl der Atomkraftwerke zu reduzieren, den sollten wir doch nochmal überdenken, weil eigentlich ist doch Atomkraft eine ganz gute Idee. Klammer auf, im Moment kriegt Schweden immer noch 40% des Stroms aus Atomkraft. Da wird wenig drüber geredet. Also da passiert gerade ein bisschen was. Aber ich glaube ganz generell, dass man versuchen will, klimaneutral zu sein innerhalb der nächsten 15 Jahre, dass man hier sehr die E-Mobilität fördert. Da stehen alle Parteien, selbst die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, hinter.
Weil ja Schweden in Sachen Erdöl und Erdgas eher unterbelichtet ist, also zumindest was so die herkömmlichen Energiequellen angeht,
ja
an anderer Stelle was finden muss.
Richtig. Also ich heize zum Beispiel mein Haus, das ich hier gemietet habe, mit Strom. Das war für mich, der ich aus Deutschland kam und vorher auch in anderen Ländern war, etwas ungewohnt, weil das ist ja doch, naja, also ein bisschen komisch. Es geht aber nicht anders, weil Gas liegt einfach nicht. Was im Moment sehr populär ist hier, ist Erdwärme. Es wird also relativ viel Geld ausgegeben, um tief in die Erde zu bohren, dort dann warmes Wasser zu fördern und sich da die Wärme draus zu nehmen. Da sind sie relativ fantasievoll. Sie versuchen ein bisschen Sonnen- und Windenergie zu fördern. Sie haben viel Wasserkraft im Norden. Auch das ist so eine Stärke. Und wissen aber letztlich natürlich auch nicht, wie sie denn diese 40% Atomstrom irgendwann mal ersetzen sollen. Deshalb vielleicht auch jetzt diese neue Debatte, die da sagt, wie wäre es denn mit ein paar neuen, kleineren Kraftwerken? Die sind ja vielleicht auch sicherer, neue Generationen. Und dann lassen wir es ein bisschen so, wie es jetzt ist.
Die Atomkraft, ist das die Achillesferse in Sachen Klimaschutz in Schweden?
Das ist ja immer eine Frage, wie man es sieht. Es gibt viele, die sagen, das Schlimme an der Atomkraft ist die vollkommen ungelöste Frage der Endlagerung des Mülls. Darauf haben auch die Moderaten und die Liberalen natürlich keine Antwort. Auch wenn nebenan in Finnland, in Onkalo, dass ein Endlager gebaut wird. Aber dann gibt es natürlich Leute, die sagen, für den Moment ist es doch umweltfreundlich. Und da streitet man sich munter.
Die intakte Natur, die gehört jedenfalls zum Tafelsilber Schwedens. Schließlich kommen die Touristen hauptsächlich dafür. Und ein ganz besonders gutes Gewissen dürfen all jene haben, die die Insel Lidö im nördlichen Schärengarten von Stockholm besuchen. Wobei, so ganz ohne Motorkraft kommt man dann doch nicht dorthin, jedenfalls nicht von Stockholm aus. Sophie Donges nimmt uns mit auf die emissionsfreie Insel Lidö.
Lidö erreicht man nur mit einem Boot. Autos gibt es hier nicht, man braucht aber auch keins. Es dauert nur etwa eine Stunde, die ganze Insel abzulaufen. Ein Restaurant, Ferienhütten, Badestellen und ein Gästehafen für Boote. Viel mehr gibt es nicht zu entdecken. Hin und wieder stehen Holzschilder am Wegesrand, auf denen Zero Island steht. Damit ging hier alles los. Gemeinsam mit einem finnischen Energiekonzern sollte die Insel innerhalb eines Jahres emissionsfrei werden, erzählt Ulle Telje, Betreiber des Restaurants.
Wir haben ein Solarfeld, das etwa ein Viertel unseres Stromverbrauchs abdeckt. Außerdem haben wir eine Kompostiermaschine für die Essensreste. Und den Kompost, den nutzen wir dann für unsere Beete.
Gekocht wird mit Biogas. Alle Lampen sind auf LED umgestellt. Die Liste der Maßnahmen ist lang. Zero, also kompletter Verzicht auf Emissionen, ist nicht erreicht worden. Aber statt 180 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr sollen es am Ende nur noch 40 gewesen sein. Das Projekt ist abgeschlossen, die Berater des Energiekonzerns wieder abgereist. Telje und sein Partner Olofsson wollen aber weitermachen. In der Küche ist viel los. Die Gäste sitzen im Garten und warten auf ihr Mittagessen. Zwei Köche hantieren mit vielen Pfannen und Töpfen. Es raucht und zischt. Hugo Olofsson schaut ihnen zu.
Er wird jetzt gleich zwei Hamburger hier auf die Teller legen und das Fleisch kommt hier von der Insel. Es ist sehr aufwendig. Wir können hier nämlich nicht schlachten. Also muss das Vieh erst aufs Festland gebracht werden und kommt dann wieder zurück.
Und genau das ist der Knackpunkt. Auch wenn die Insel auf den ersten Blick ein kleines, autarkes Idyll zu sein scheint, so sind die Betreiber trotzdem abhängig von anderen, den Lieferanten zum Beispiel.
Wir können nicht beeinflussen, ob ein Eis in Plastik eingepackt wird oder ein Joghurt in Plastikeimern geliefert wird. Deshalb weiß ich nicht, ob wir hier noch weiterkommen. Aber schon jetzt sind wir super stolz.
An einer Stelle auf der Insel ist Zero Island tatsächlich Realität geworden. Nolla Cabin, die Nullkabine, ist eine Ferienhütte in Dreiecksform. 10 Quadratmeter klein, 2 Betten, eine sehr kompakte Kochstelle. Olle Telje schließt die Tür auf.
Hier sind wir in der Nollar Cabin. Die Hütte wird komplett über Solarstrom versorgt. Hier werden Batterien aufgeladen und deshalb gibt es hier auch Licht und man kann sein Handy laden.
Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Vor allem die Ausländer sind bisher nicht erschienen. Die Reisewarnung für deutsche Urlauber ist zwar aufgehoben, aber noch merkt man davon nichts hier am nördlichen Ende des Schärengartens.
Ja, noch also vielleicht ein Geheimtipp, die emissionsfreie Insel Lidö. In Sichtweite allerdings schippern die großen Ostseefähren vorbei. Einsamkeit sucht man besser anderswo in Schweden, weit weg von Stockholm. Auch in der Sonntagsstraße findet man sie nicht, in Hökarängen im Süden Stockholms, wo sich 1965 ein Mord ereignete, den der Historiker Peter Englund 50 Jahre später noch einmal untersuchte.
Als man Stadtteile wie Hökarängen baute, hegte man große Hoffnungen, dort einen neuen Menschentypus entstehen zu sehen. Einen Gegenpol zum Massenmenschen, der von der Anonymität der Großstädte der Vorkriegszeit geformt worden und eine der Voraussetzungen für Narzissmus und Faschismus gewesen war. Hökarängen und hunderte ähnlicher Wohngebiete überall in Schweden gründeten auf der Annahme, dass ihre geringe Größe, die allen zugänglichen Grünflächen und die enge Nachbarschaft mit ihren gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten einen demokratischen Menschentypus hervorbringen würden, in dem sich Freiheit und Selbstständigkeit mit sozialem Verantwortungsbewusstsein vereinen würden. Auf die äußere Verwandlung sollte eine innere folgen. Bereits in den 50er Jahren hatten die Planer und idealistische Architekten jedoch enttäuscht konstatieren müssen, dass sich die Menschen mit Einzug des Wohlstands vorzugsweise damit begnügten, sich ins Private zurückzuziehen, sich im eigenen Umfeld verlierend, und dass sie nur in dem Maße Interesse an Gegenwart und Zukunft aufbrachten, wie man diese im Fernsehen besichtigen, ihnen im eigenen Auto entgegenrollen oder sie als Wegwerfartikel kaufen konnte. Es verlief eine tatsächliche wie symbolische Grenze aus Wald und Felsen zwischen der wohlhabenden Reihenhaussiedlung im südlichen Hökarängen und den einfacheren Mietshäusern im Norden. Und obwohl die Kinder aus den zwei Gegenden in dieselbe Schule gingen und einander leicht erkennen konnten, die aus der Reihenhaussiedlung waren immer ein wenig besser gekleidet, mieden letztere sorgsam die nördlichen Bereiche von Hökarängen, die als gefährlich galten, als Unterschlupf von Morlocks in kurzen Hosen, die wie bei H.G. Wells jederzeit herabstoßen und sich einen der kleinen Eloy von Skönstaholm greifen konnten. Im Söndagswegen kursierte das Gerücht, dass eine Jugendbande aus dem Saltwägen in Farsta Gefangene mache, um sie dann zu foltern, ihnen Schnittwunden zuzufügen, die sie mit Salz einrieben.
HR2, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir zu Gast bei Carsten Schmiester in Schweden. Herr Schmiester, halb Krimi, halb Gesellschaftsanalyse, was Peter Englund hier beschreibt über einen Mord, der die größte Polizeiaktion in der Geschichte Schwedens auslöste. Diese Idee vom Wohlstand für alle, die war schon damals in den 60ern eine Illusion. Aber in Schweden konnte sie sich länger halten als anderswo, oder?
Ja, vielleicht auch, weil die Schweden Wohlstand nicht ganz so extrem definieren. Hier gibt es ja das schöne Prinzip Lagom, was übersetzt heißt nicht zu viel, nicht zu wenig, Maß halten. Und ich glaube, vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Landes, die ja Jahrzehnte davor noch sehr, sehr, sehr arm war, hat das vielleicht ganz gut funktioniert. Stockholm ist möglicherweise wirklich der falsche Ort, um sowas final zu beurteilen, weil es ja hier dann doch auch Stadtteile gibt, in der Reichtum offen gezeigt wird, in dem geprotzt wird, was eigentlich ja gar nicht so schwedisch ist.
Diese Wohngebiete, die damals mit so viel guter Absicht gebaut wurden, was ist aus denen geworden?
Zum Teil sind sie einfach immer noch da. Andere Gebiete, ich nehme mal als Beispiel, weil ich mich da ganz gut auskenne, in der Nähe meines Wohnortes Fisksätra, das ist in den 70er Jahren gebaut, Platte würde man in Deutschland sagen, zwar wunderbar gelegen, direkt an einem kleinen Schärenkanal, mit Bootsanlegern und Badestellen, allem, was man will, ist dann aber doch immer mehr von ärmeren Leuten bewohnt worden. Heute hat man da einen relativ hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, ein großes Problem hier in Schweden, über das lange nicht geredet wurde. Und da gibt es im Moment Probleme, genauso wie in Göteborg oder in Malmö, auch in bestimmten Stadtgebieten, die dann mehr und mehr in die Hände auch problematischer Leute von Gangs zum Beispiel geraten. Das ist seit ein, zwei Jahren hier ein ganz großes Thema. Drogenhandel, Prostitution, die ja offiziell verboten ist, aber natürlich existiert und die aus diesen Gebieten dann manchmal gesteuert wird.
Gehört das zu den Gründen, warum die Schweden unzufriedener werden mit ihrem Staat, was in jüngster Zeit immer häufiger zu lesen ist, also der soziale Frieden aufgekündigt wird?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber er ist nicht mehr immer und überall spürbar. Und es ist ja so eine sehr schwedische Art, glaube ich, es war fast ein bisschen vor meiner Zeit, auch sehr, sehr lange wegzugucken. Ich habe hier 2016 angefangen, 2015 war das Jahr mit der sehr hohen Zahl von Flüchtlingszuwanderungen, als auch Rot-Grün beschloss, quasi über Nacht den Hebel umzulegen, nachdem sie merkten, dass der Widerstand in der Bevölkerung einfach sehr, sehr groß wurde und einen restriktiveren Kurs seither steuern, genau wie alle anderen nordischen Länder auch. Da wurde zum ersten Mal angefangen, offen über Probleme mit der Integration, die eben nicht hundertprozentig geklappt hat, und das ist vorsichtig ausgedrückt, zu reden. Als nächstes, als die Welle so ein bisschen abebbte, ging das mit den Morden los und mit zunehmender Gangkriminalität, die immer grausamer wird. Wir haben in Stockholm, das ist jetzt durch Corona in den Hintergrund gerückt, aber im letzten Jahr viele Anschläge gehabt, offenbar im Milieu, teilweise mit Handgranaten, die auf irgendwelchen verschlungenen Wegen angeblich aus den Balkan hierher gefunden haben. Also Gewalt wird immer mehr zum Alltag. Gleichzeitig wurden Meldungen laut über die Schwäche der Polizei, über eine Kündigungswelle, und zwar nicht Rausschmiss, sondern freiwillige Kündigung von Leuten, von Polizisten, die gesagt haben, ich will nicht mehr, das überfordert mich hier. Nachwuchsprobleme, die Regierung, gerade Stefan Löfven, nicht besonders pointiert, dabei eine Gegenposition aufzubauen. All das führt zu so einer Erosion, und jetzt in Corona, und das hört man auch relativ häufig jetzt so in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, da sehnt man sich dann schon mal nach einer klaren Ansage. Die gibt es eben nicht von der Regierung, die gibt es auch nicht von der bürgerlichen Opposition. Die gibt es nicht, was Corona angeht, aber was Gewalt angeht, Polizei angeht, die klassischen Themen, Ausländer natürlich, von den Schwedendemokraten, also von den Rechtspopulisten, die hier zu ihren besten Zeiten bei 24% lagen in Umfragen, obwohl sie aus dem Neonazi-Milieu kommen.
Hm. Wobei ja das Problem mit der mangelnden Integration oder mit der starken Zuwanderung, das ist ja nicht erst 2015 entstanden. Also von den Gangs wird berichtet, dass viele der Mitglieder in der zweiten oder dritten Generation in Schweden leben. Also da ist ja offensichtlich wirklich was schiefgegangen bei einer Integration, die eigentlich von langer Hand hätte geplant werden können.
Ja, und es ist lange eben nicht ausreichend. Das ist jetzt meine Wertung. Aber die stützt sich auf viele Gespräche, die ich hier führe. Es ist nicht hinreichend darüber gesprochen worden, weil dann hätte man sehr unangenehme Wahrheiten diskutieren müssen. Und dann wären auch unangenehme Fragen gestellt worden mit unangenehmen Forderungen. Das ist lange gelungen, da so ein bisschen den Deckel drauf zu halten, weil es gab hier in Husby, in Rinkeby, auch im zweiten Jahrzehnt, jetzt 2012, Unruhen, Ausschreitungen, Jugendgewalt gegen Polizei. Das konnte dann nach ein paar Tagen eingedämmt werden, dann war es wieder raus aus den Schlagzeilen. Aber sowas schwelt. Und das ist in den Köpfen der Leute drin, und sie fühlen sich halt zunehmend nicht sicher. Die Zahlen der Polizeistatistik geben das gar nicht mal so unbedingt her, aber da haben es zumindest im letzten Jahr und im Jahr davor die Schwedendemokraten geschafft, so eine Atmosphäre zu erzeugen, eine gefühlte auch Unsicherheit durch ihre permanentes Hinweisen auf die Tatsache. Und da haben sie eben im Kern nicht ganz unrecht, dass hier lange, zu lange vielleicht weggeguckt wurde.
Die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, haben Zulauf, waren aber bisher immer isoliert, jedenfalls in der Parteienlandschaft, weil niemand mit ihnen gemeinsame Sache machen wollte. Sind die Schweden bereit, ihnen zu folgen?
Wie gesagt, es waren zu besten Zeiten, das war vor Corona, an die 24%. Da lagen die Schwedendemokraten nur noch knapp hinter den Sozialdemokraten an zweiter Stelle, was die Größe der Parteien angeht. Das ist ja eigentlich
erschreckend.
Erschreckend, erstaunlich, ja. Ungewöhnlich auf jeden Fall für uns, hier für den Norden gar nicht mal, denn auch in Dänemark war die Dänische Volkspartei bis zur letzten Wahl, da sind sie völlig abgeschmiert, aber auch etwa so in dieser Region ein Viertel der Stimmen. Die haben es einfach mit ihrem Chef, der heißt hier Jimmy Åkesson, geschafft, sich so allmählich wählbar zu machen. Der hat so ein bisschen das Schwiegersohn-Image sich zugelegt, ist ziemlich artikuliert, hat es auch geschafft, durch anhaltende Beschwerden, er werde in den Medien missachtet, jetzt dort sehr gehört zu werden. Und dann ist er eloquent und gewinnt auch schon mal bei Abstimmungen nach einer Fernsehdebatte der Parteiführer im Gebiet innere Sicherheit und punktet da einfach und erzählt den Schweden, dass ja, die Vergangenheit mit den Neonazis, das ist halt Vergangenheit, wir haben die alle rausgeschmissen. Wenn man sich so in die Region guckt, stimmt das nicht. Aber die letzten Wahlen haben ja den Riss im bürgerlichen Lager erzeugt. Das waren immer 4 Parteien. Mittlerweile sind 2 relativ offen bereit, mit den Schwedendemokraten Politik zu machen. Und in der Region findet das längst statt. Also in den Lands oder auch in den Kommunen gibt es schon die Beteiligung von Schwedendemokraten. Das heißt, es ist ein schleichender Prozess. Und im Moment muss Jimmie Åkesson eigentlich wirklich nichts anderes machen als das, was er tut, nämlich gar nichts. Und gucken, wie sich die Regierung beim Thema innere Sicherheit, beim Thema Flüchtling, auch bei Corona eben nicht mit Ruhm bekleckert, und abwarten.
Gerade wieder Schlagzeilen gemacht hat der Mord am ehemaligen Ministerpräsidenten Olaf Palme. Der hatte für ein nationales Trauma gesorgt und jede Menge Verschwörungsfanatiker auf den Plan gerufen, für die es sogar einen eigenen Namen gibt, die Palmologen. Jetzt wurde ein Mörder präsentiert und das Verfahren zu den Akten gelegt. Hat da die liebe Seele jetzt Ruhe?
Nein, das hat sie nicht, weil das, was die Staatsanwaltschaft dort final als höchstwahrscheinlichen Täter präsentierte, war ein bekannter Mann. Das war der erste Zeuge damals im Februar 86 am Tatort, der dann irgendwann auch in Verdacht geriet, weil man rauskriegte, dass er sich mit Waffen auskannte, dass er ein Palme-Kritiker war, der sogenannte Skandiamannen, weil er in einem Gebäude arbeitete, das dort in der Nähe war. Der hat aber keine Möglichkeit mehr, sich dazu zu äußern. Er ist tot. Und zwar schon sehr, sehr lange. Und damit lässt sich dieser Fall nicht wirklich aufklären. Die Aussage, wahrscheinlich war er es, ist auch schon am nächsten Tag natürlich angezweifelt worden. Und jetzt haben wir die Verschwörungstheorien, die es gab, diverse Geheimdienste. Der südafrikanische Geheimdienst wurde da genannt. Natürlich die Amerikaner, allerlei wilde und krude Geschichten. Die werden sich jetzt halten, weil es einfach das, worauf alle gehofft hatten, zum Beispiel die Tatwaffe oder irgendeinen wirklich harten Beweis, nicht gibt. Und die Akte ist zu, eben auch nicht geben wird.
Interessiert das die Schweden noch?
Dieser Fall hat super große Schlagzeilen gemacht hier. Aus meiner Erfahrung dieser Gesellschaft bei den Leuten, die diese Zeit, den 28. Februar 86 erlebt haben, sei es auch durchaus als Jugendliche, da sitzt das noch ganz, ganz tief, weil da hat das Schweden, was sie kannten, was viele glaubten zu kennen, ja aufgehört zu existieren. Dieses friedliche, vollkommen unschuldige Schweden, in dem es einfach keinen Platz für das Böse gibt. Wie hat das sehr interessiert? Die ganz Jungen, glaube ich, nicht so sehr. Denen musste man wahrscheinlich erst erklären, wer denn dieser Olaf Palme eigentlich war.
Jetzt sind wir schon seit 45 Minuten in Schweden unterwegs, Carsten Schmiester, und nur schlechte Nachrichten. Wo bleibt die vielgepriesene Bilderbuch-Idylle? Die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Und zwar nicht nur die Urlaubsidylle, sondern auch die für das ganze Jahr. Wobei die Familie, die wir jetzt mit Sophie Donges aufs Land begleiten, noch nicht weiß, ob sie es dort auch im Winter idyllisch haben wird.
Christopher Emanuelsson feiert zum ersten Mal Midsommer in seiner neuen Heimat. Gemeinsam mit seiner Frau Johanna und den beiden Kindern hat der Erzieher Göteborg verlassen und einen Hof auf der Halbinsel Mosviken gekauft. Bullerby pur. Ein Holzhaus direkt am See, eine große Scheune, keine Nachbarn weit und breit.
Das war schon perfektes Timing, auch wenn wir natürlich nicht wissen konnten, was da auf uns zukommt. Wir haben hier aber ein Leben, das sehr viel Platz und Freiheit bietet. Und wir sagen immer, irgendwie leben wir hier ja das ganze Jahr über in Quarantäne, weil wir weit weg von den meisten anderen Menschen wohnen.
Er hat auch schon wieder einen Job als Erzieher bekommen, sogar ganz in der Nähe. Das Leben ist entschleunigt. Die Familie ist viel draußen und kümmert sich um den alten Hof. Demnächst könnten noch ein paar Hühner einziehen, erzählt Christophers Frau Johanna, die man oft im Gemüsebeet trifft. Ich versuche es gerade mit 6 verschiedenen Kartoffelsorten. Dazu habe ich Sonnenblumen angepflanzt und Mais. Ein wenig hier im Beet und dann auch noch was drüben im Gewächshaus. Damit alle Städter hier so gut ankommen wie Familie Emanuelsson, bietet die Volkshochschule in der Region einen Kurs für sie an. Die Goda Livet, das gute Leben, heißt er, und ist die perfekte Vorbereitung auf das Landleben für ahnungslose Stadtmenschen, erzählt Projektkoordinatorin Charlotte Day. Es geht zum Beispiel darum, ob man was kaufen oder mieten soll. Was bedeutet es, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu haben oder gar einen Wald? Und dann geht es um Anpflanzungen, um Tierhaltung. Vielleicht will man einen Hund, ein Schaf oder Bienen haben. Der Kurs beginnt im August und zieht sich über ein Dreivierteljahr. Die 18 Teilnehmenden treffen sich an mehreren Wochenenden. Und er war sofort ausgebucht, sagt Charlotte Day zufrieden. Sie haben mit dem Angebot wohl einen Nerv getroffen.
Und dann war bra.
Familie Emanuelsson sitzt abends so oft wie möglich mit den Kindern am See. Sie lassen Steine ins Wasser springen und genießen die Ruhe und Abgeschiedenheit. In Corona-Zeiten bedeutet das für sie nicht nur weniger Stress, sondern auch ganz viel Sicherheit. Wenn das Essen mal knapp werden sollte, der Strom ausfällt oder was sonst noch in der Welt passiert, wir bekommen unser Haus hier auch mit Holz warm. Wir haben ein Plumpsklo, wir können was anpflanzen. Das ist doch ein großes Plus. Und ihr Mann Christopher ergänzt, sie hätten einfach viel mehr von dem, was ihnen im Leben wichtig ist. Dann gehen sie langsam zurück ins Haus, die Kinder ins Bett bringen.
Landleben für Anfänger. Einmal begeben wir uns noch mit Peter Englund in die Niederungen des Verbrechens, wo eine Adresse im falschen Viertel schon den Weg vorzeichnen kann, weil die veröffentlichte Meinung eben nichts anderes erwartet.
Wir, die wir in jener Zeit aufwuchsen und Mütter hatten, die immer zu Hause waren, lebten in einer offenen und gleichzeitig merkwürdig umgrenzten Welt. Wir waren frei und bewegten uns wie, wann und wohin wir wollten, wobei allerdings zwischen den einzelnen Vierteln unsichtbare Grenzen verliefen, die man so gut wie nie überschritt. Dabei wurde man geografisch weniger von der Überwachung durch die eigenen Eltern, sprich die Mutter, eingeschränkt, als durch die Angst vor den anderen Kindern, die ihre eigenen Bereiche hatten, ihr Barrio, in dem sie spielten und patrouillierten. In Höckerengen blieb man innerhalb seiner Grenzen. Außer, wie gesagt, in der Schule, wo dieses System plötzlich nicht mehr galt und die Kinder sich mischten, was ständige Streitereien und Prügeleien zur Folge hatte. Die Welt der Erwachsenen griff praktisch nie in das hier überall grassierende Schulhof-Mobbing ein. Es gab nicht einmal ein Wort dafür. Ich kann mich erinnern, dass für diejenigen, die in den frühen 60er Jahren aufwuchsen, ein bisschen Nasenbluten quasi dazugehörte. Vor allem für Jungen. Höckerengen bedeutete schlechte Nachrichten. Höckerengen, das waren soziale Probleme. Höckerengen war ein gefährlicher Ort, den man nach Möglichkeit mied. Vorstellung und Wirklichkeit vermischten sich. Als die Schlagzeilentexter der Boulevardpresse erst einmal auf die Problematik aufmerksam geworden waren, trugen sie gern das ihre dazu bei, das Bild zu verstärken. Positive Nachrichten aus der Gegend verortete man in Farsta, schlechte in Höckerengen, selbst wenn es in beiden Fällen um dieselbe Straße ging. Und wie so oft erschuf die Fiktion ihre eigene Wirklichkeit. Kleinkriminelle und andere Personen mit unlauteren Absichten wurden angelockt. Wo also sollte ein solcher Mord geschehen, wenn nicht in Höckerengen?
Ja, soweit das Negativklischee, nachgezeichnet von Peter Englund in seinem Buch Mord in der Sonntagsstraße, auf Deutsch in diesem Jahr erschienen bei Rowohlt. HR2 der Tag auf Weltreise mit ARD-Korrespondent Carsten Schmiester in Schweden. Schmiester, wieder zum Positivklischee. Die deutschen Urlauber in Schweden, die suchen meist Bullerbü. Tun die Schweden das auch?
Ja, klar, suchen die Bullerbü und viele haben es auch. Das ist ja dieses berühmte, die Sommerstüker, also das Sommerhaus, das wirklich fast jede Familie hat. Teilweise über Generationen immer vererbt, wo man sich denn trifft, wo man sich den ganzen Sommer zurückzieht. Denn der Sommer ist ja hier heilig und der dauert lange. Die Schweden haben ein gesetzmäßiges Recht auf 4 Wochen Urlaub am Stück und viele machen das. Dann packen sie noch ein bisschen Elternzeit dabei, fahren aufs Land, wer es sich leisten kann, hat es irgendwo auch am Wasser, was gerade hier so im Stockholmer Schärengarten natürlich weit verbreitet ist. Und dann wird gelebt und nicht gearbeitet. Dann ist Schweden wirklich so, wie man sich das vorstellt.
Und dann ist Schweden für einen Monat abgemeldet?
Für länger als einen Monat, ja. Eigentlich sind es 10 Wochen. Wir sagen immer, dann wird das Land von Praktikanten regiert. Es ist wirklich so, es passiert einfach nichts. Und am Anfang meiner Zeit, das sind ja immer 5 Jahre bei Korrespondenten, habe ich mich ein bisschen gewundert. Mittlerweile nach 4 durchlittenen Wintern, die sehr, sehr lange dauern, sehr kalt sind, habe ich volles Verständnis dafür. Ich komme mir selber schlecht vor, wenn ich an einem Tag, an dem die Sonne morgens aufgeht, arbeiten muss und denke mir, was bist du denn für einer? Schwede bist du nicht, weil die machen das nicht. Und die Nachbarn haben auch wirklich immer sehr viel Bedauern für mich übrig, wenn ich sage, ich habe nur 2 oder 3 Wochen. So wenig.
Björn Ulvaeus, der von ABBA, der hat kürzlich in der Süddeutschen Zeitung daran erinnert, dass die Zeit von Bullerbü eine Zeit extremer Gegensätze und Armut war. Und er ist alt genug, sich daran noch zu erinnern. Bullerbü wird jetzt auch ein bisschen politisch vereinnahmt, oder?
Ja, es ist natürlich immer ein Schwedenbild gewesen, das es so nicht gegeben hat. Völlig klar. Und jetzt wird es idealisiert, gerade auch von zum Beispiel den Schwedendemokraten, die so also ein bisschen zurückgerichtet sagen, zurück in die Zukunft, lass uns auf unsere alten Werte besinnen, die natürlich nur einen Teil dieser Werte dabei zitieren, dass es damals noch eine Klassengesellschaft gab, dass es eben sehr große Unterschiede zwischen Arm und Reich gab. Das wird da nicht so erwähnt, aber die Schweden wissen damit, glaube ich, ganz gut umzugehen. Sie wissen, was sie an dem Hier und Jetzt haben. Sie wissen auch, was sie am Hier und Jetzt vermissen. Aber da wir heute gerade am 27. Juli reden, wird über das Vermissen nicht so sehr geredet, sondern sie genießen gerade ihr Land in vollen Zügen.
Lassen Sie uns noch mal auf unsere Stadtflüchterfamilie von eben schauen. Was ist mit der, wenn die Kinder größer werden? Werden sie dann WLAN haben in ihrer Idylle?
Das hat man hier sowieso. Zumindest ist die Abdeckung mit 4G sehr, sehr gut und auch mit Glasfaser ist nicht nur Schweden, sondern sind alle nordischen Staaten wunderbar ausgestattet. Man darf sich jetzt nicht täuschen und denken, alle Stockholmer versuchen rauszugehen aufs Land. Das sind einzelne Familien, wie wir sie auch in Deutschland haben. Der generelle Trend, und das ist durchaus schwierig, sagt auch in Schweden, geh in die Stadt, wenn du Karriere machen willst, wenn du deine tollen Jobs haben willst bei Startups. Die sind selten irgendwo in der Pampa. Das heißt, wir haben die drei Räume, wir haben Malmö im Süden, wir haben Göteborg im Westen und in Stockholm im Osten, wo es extreme Wohnungsnot gibt, wo ja auch schwierig ist, dass die Schweden gerne alleine wohnen, auch junge Schweden. Die haben denn schon ihr Apartment, WGs sind nicht so beliebt, das erzeugt einen enormen Druck auf den Wohnungsmarkt und der treibt dann teilweise auch wieder Leute aufs Land, einfach weil sie es sich nicht leisten können in Stockholm. Es ist so unglaublich teuer geworden. Ich würde mal eher denken, wenn die Familie die Kinder so weit hat, dass sie die Schule hinter sich haben, werden die tendenziell auch eher wieder zurückgehen in die Stadt.
Und wer dann wie Sie, Carsten Schmister, nur 2 Wochen Urlaub hat und große Teile des Sommers in Stockholm verbringt, wohin geht er an einem schönen Sommertag?
Ich habe Glück, habe ich anfangs schon mal gesagt, dass ich etwas weiter außerhalb wohne, in einem Örtchen, wenn jetzt Leute zuhören und Humor haben, der heißt Solsidan. Es gibt eine schwedische Satire-Reihe, die auch so heißt und die das Leben von neureichen Schweden absolut brillant karikiert. Das ist jetzt nicht die ärmste Ecke von Schweden. Wir wohnen allerdings, wie immer, als Korrespondent, als Armer unter den Reichen in einem kleinen netten Häuschen. Da ist ein Wald in der Nähe, da ist auch Wasser in der Nähe. Ich gehe einfach mit meinem Hund furchtbar gerne raus. Wir versuchen ja gerade, die Menschen ein bisschen zu vermeiden. Das kann man in dieser Natur einfach toll machen. Ich habe einen Kajak und sobald das Wasser mal einigermaßen ruhig ist, wird man mich abends nach dem Dienst mal eben für eine Stunde im Boot antreffen. Und dann hat man eigentlich, ich finde, das, was Schweden am besten kann. Jetzt noch eine kleine Bemerkung zu Solsidan. Es gibt ganz große Unterschiede. Wir haben erst in einem anderen Teil von Schweden gewohnt. Da waren die Leute tatsächlich sehr distanziert. Solsidan ist 12 Kilometer etwa außerhalb, hat einen leicht dörflichen Charakter. Wir haben einen Hund, das ist auch ein Türöffner, aber ich habe mich selten als Expat, als Korrespondent, der eben nicht Landsmann ist, so willkommen gefühlt wie in diesem Stadtteil. Es wurde sehr, sehr schnell auf uns zugegangen. Wir bekamen nach 3 Monaten die erste Einladung auf ein Glas Wein zu Nachbarn, wo man eigentlich hört in Schweden, wenn dir das überhaupt in den 5 Jahren passiert, hast du Glück gehabt. Also wir werden hier gerade nochmal so richtig versöhnt mit diesem Land. Das ist einfach eine schöne Gemeinschaft, die dort existiert. Und sie lieben eben alle die Natur und da trifft man sie auch.
Und ich glaube, man kann schlimmere Orte treffen als Korrespondent.
Absolut. Ja, bestimmt.
Ich habe Glück gehabt, Carsten Schmister, bisher nur traumhaft schöne Tage in Stockholm erlebt. Was macht man denn an schlechten Tagen?
Da geht man natürlich in die Museen, ganz klar. Also eins meiner Lieblingsmuseen ist das Vasa-Museum. Im Moment haben sie, glaube ich, gerade wieder ein bisschen geöffnet. Da ist dieses über 300 Jahre alte Kriegsschiff, das insofern ein schönes Kriegsschiff war, als dass es nie Krieg gesehen hat. Tragischerweise sind Leute beim Untergang auf der Jungfernfahrt ums Leben gekommen, aber man hat das ja nach 300 Jahren aus dem Schlamm gezogen. Da ist also ein uraltes Schiff, wunderbar restauriert und man kann Geschichte buchstäblich anfassen. Es gibt das Fotografiska, das ist das Museum der modernen Fotografie mit einem wunderbaren Ausblick auf Stockholm und dann einfach nur laufen. Wir haben in dem einen Beitrag, in dem Auszug aus dem Krimi gehört, Gamla Stan hatte mal einen schlechten Ruf, die Altstadt. Mittlerweile ganz toll, leider ein bisschen sehr touristisch, aber man muss nur eine Straße, eine kleinere Straße mal nehmen und schon kann man das genießen. Oder auch, wenn man sagt Södermalm, das ist die südliche Insel, früher Arbeiterbezirk, jetzt so ein bisschen Hipsterviertel, aber auch schräges Künstlerviertel mit sehr viel Anregung. Man kann sich hier verlaufen und das Schöne, verlaufen sozusagen im spirituellen Sinne, richtig verlaufen kann man sich nicht, weil man kommt ganz schnell wieder irgendwo ans Wasser. Dann sieht man wieder die Landmarks, dann sieht man den Funkturm, dann sieht man das Rathaus und weiß, wo man wieder hinkommt. Und das Wasser ist halt die große Stärke von Stockholm. Machen Sie Bootfahrten hier, setzen Sie sich einfach auf die Fähre, die funktioniert mit der normalen U-Bahn-Karte und lassen sich eine Stunde mal so durch den engeren Schärengarten fahren. Man vergisst sehr, sehr viel und inhaliert diese schöne Stadt und diese ruhige, entspannte Stadt.
Ja, gerne und hoffentlich bald wieder. Carsten Schmiester, ARD-Korrespondent in Stockholm, vielen Dank für diese schöne Stunde mit Ihnen im hohen Norden. Und der Tag auf Weltreise schippert morgen einmal quer über die Ostsee und landet in Polen. Ich bin Imke Turner, danke fürs Zuhören bisher. Tschüss.